Herzlich willkommen hier beim Retrocast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
Hallo Todde.
Hallo Kai.
Und hallo an alle anderen und nochmals frohe Weihnachten.
Genau, ich möchte aber, dass du mich Roy nennst.
Ja, Roy. Wir sprechen heute über Stirb langsam, beziehungsweise im Original Die Hard. Und über diesen Titel haben wir ja im Vorfeld gestern schon so ein bisschen gesprochen. Und ich möchte auch noch über eine andere Sache gleich sprechen, aber Die Hard, Stirb langsam. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, es ist natürlich ein Klassiker und es ist natürlich ein Weihnachtsfilm. Ganz klare Sache.
Ja, da wollte ich jetzt auch mal mit dir drüber sprechen. Also ist das ein Weihnachtsfilm im klassischen Sinne oder ist es ein Film, der sehr gut in die Weihnachtszeit passt, wenn man selbst vielleicht einfach von diesem üblichen Weihnachtswahnsinn ein extremes Kontrastprogramm braucht und einfach so ein bisschen was Actionreiches?
Ich sag mal beides. Weil es ist auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm. Ich sag mal, mit einer der Hauptangelpunkte ist eine Weihnachtsfeier. Die Fahrt mit der Limousine wird von Christmas in Hollis von Run DMC begleitet. Auch ein Weihnachts-Rap-Song. Das Ende ist Let It Snow. Also, ich sag mal, da hätte nur noch der Weihnachtsmann irgendwie einmal am Mond vorbeifliegen müssen. Dann hätt's nicht noch weihnachtiger werden können. Und wir haben ja auch noch die Ho-Ho-Ho-Referenz, nachdem Roy John McClane halt die Maschinenpistole an sich gebracht hat.
Ja, das stimmt. Ja, aber ja, Stirb langsam, ein Film, den ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Und witzigerweise habe ich auch scheinbar so die ersten Minuten, wenn er im Fernsehen lief, immer verpasst. Daran konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, das jemals gesehen zu haben. Also das ist so ein Film, wenn der im Fernsehen lief, ach cool, Stirb langsam und dann guckt man den weiter. Aber scheinbar lief der da immer schon so 15 Minuten und war quasi schon kurz vor Action. Aber ja, doch so am Anfang wirklich da erstmal hinkutschiert wird und auch diese Flughafenszene und so, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, ich muss auch sagen, also ich hatte den kompletten Charakter Argyle, der ja da so sein Chauffeur ist, den hatte ich komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Also, und man könnte auch durchaus sagen, dass der eigentlich in dem Film, mal abgesehen davon, dass er halt ein netter Comic Relief ist, aber dass er in dem Film eigentlich auch überhaupt keinen Sinn ergibt, warum er überhaupt da ist.
Ja, er hat am Ende nur, glaube ich, eine Szene, wo er mit diesem Chauffeurswagen da irgendwo die irgendwas wegrammt, glaube. Aber ansonsten tritt der Charakter ja nur in Erscheinung, weil man ihn ab und zu mal in seinem Auto sieht, wie er am Pennen ist, wie er Musik am hört oder so. Also quasi so ein bisschen
Comedy-mäßig. Wie er sich mit dem Teddy einen scheppert.
Genau.
Und Argyle macht halt auch auf einen Umstand aufmerksam, den wir gestern auch schon mal so ein bisschen ausgetauscht hatten, dass ja unsere Terroristen, die in dem Film auftauchen, also die sind ja entweder wirklich kurz vor genial oder wirklich klotzehohl. Und ich sag mal, an Argyle erkennt man, wie klotzehohl sie sind, weil das ganze Parkhaus ist leer, nur eine riesige schwarze Limousine steht da.
Ja,
sich die mal genauer anzugucken, auf die Idee kommt man aber nicht.
Also. Nee, das fand ich auch schon sehr bemerkenswert. Also die prüfen fast alles, jede Etage oder so, aber die machen auch so unfassbar dämliche Fehler. Ich glaube, selbst wir als Terroristen wären dann noch geeigneter gewesen in manchen Aspekten, aber sie sind ja nicht das einzig Inkompetente hier in dem Film, denn die Polizei übertrifft das ja nochmal bei weitem.
Genau, ja, bei der Polizei muss man halt sagen, die haben halt noch nicht mal die genialen Momente, die sind eigentlich nur klotzehohl und die werden eigentlich nur noch unterboten durch das FBI, was noch dümmer agiert.
Also. Ja, es ist ja quasi nur ein wirklich brauchbarer Polizist im Film vorhanden. Der gute Al Powell, ja, der genau. Ja auch irgendwie ganz sympathisch ist, aber ja, alles andere ist wirklich, kann man im wahrsten Sinne des Wortes in der Pfeife rauchen.
Richtig, richtig. Ja, und Al Powell, für die Leute, die alle unter einem Dach geschaut haben, halt Papa Winslow. Und ja, einfach grundsätzlich ein sympathischer Typ und ich sag mal, der Anker in die Außenwelt und in die Normalität für John McClane, würde ich mal sagen.
Ja, im Gegensatz zu allen anderen. Also ich fand es ja schon entsetzlich, als er da diesen quasi Notspruch irgendwie loslässt, diesen Funkspruch an die Polizei und die dann erstmal drüber diskutieren, hey, halten Sie die Leitung frei und was erzählen Sie uns da eigentlich für einen Blödsinn? Also da habe ich mich schon so am Kopf gekratzt, dachte ich mir, das würde doch keine andere Polizei irgendwo auf der Welt so handhaben, wenn irgendwo ein Funkspruch reinkommt und das Ganze irgendwie hier eine Entführung, einen terroristischen Anschlag, was auch immer berichtet. Und die sagen dann, ja, machen Sie jetzt bitte die Leitung, wir glauben Ihnen nicht, Sie sind doof oder Sie sind blöd. Ja.
Und vor allen Dingen dann noch zu sagen, ja, wenn das ein Notfall ist, dann rufen Sie halt den Notruf an.
Ja. So, hallo. schon extrem inkompetent, das Ganze. Also, die übertreffen sich ja auch von Szene zu Szene. Also, wie gesagt, dann wird ja später irgendwo per Funkspruch hier Al eben, der gerade an der Tanke ist, benachrichtigt, verständigt. Und da dachte ich mir erst, okay, jetzt hat die Inkompetenz die Höhe erreicht. Denn er geht ja dann quasi so vorne an die Straße ein bisschen und schaut das Hochhaus so an. Es wäre großartig scheiße gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, ach, ist er wirklich ruhig, weißt du, auf 3 Kilometer Entfernung.
Ja.
Hätte ich ihm auch noch zugetraut.
Das war schon geil. Ja, und da muss ich sagen, da kommt wieder so ein Ding zum Tragen. Es gibt so eine Dokumentation über Die Hard, in der halt der Darsteller, der Reginald Val Johnson, auch zu Wort kommt. Und Die Hard war für ihn halt auch wieder so ein Fall, das hört man ja häufiger mal von Darstellern und Darstellerinnen. Das ist sein Film gewesen, wo quasi, ey, bevor ich die Rolle gekriegt habe, habe ich ja eigentlich schon vorgehabt, mit der Schauspielerei aufzuhören. Und ja, dann kam halt diese Rolle und dann habe ich halt doch weitergemacht.
Ja, das ist fast so eine Sache, die man häufiger mal hört. Ich finde ja auch die Entwicklungsgeschichte irgendwie des Films interessant. Das sollte ja ursprünglich so diese Story eben eine Fortsetzung von Das Phantomkommando mit Arnie werden, der die Rolle aber abgelehnt hat. Und so wurde dann letztendlich Stirb langsam daraus, die eben auf dem ursprünglichen Drehbuch basiert hat. Und dann hat man eben das ganze Schwarzenegger auch nochmal eben angeboten, der aber wieder ablehnte. Und Bruce Willis war tatsächlich erst die 6. Wahl für die Rolle, denn vorher war noch Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Harrison Ford, Mel Gibson und Richard Gere auf der Liste.
Das ist schon krass. Und ich muss sagen, für gewöhnlich bin ich ja nicht so ein Fan von, ja, die und die hätten die Rolle auch noch spielen können. Aber das Lustige ist ja, dass Die Hard und ne, John McClane als Figur ist ja eigentlich nur so ein Kult geworden, weil Bruce Willis ja so ein verhältnismäßig normaler Typ einfach war. Eben nicht so der typische Actionheld, den man bis dahin kannte, wie halt ein Arnie, wie halt ein Sylvester Stallone oder so. Sondern, nee, er ist halt einfach so ein normaler Typ gewesen. Und ja, ich glaube einfach mit egal wem von diesen alternativen Rollenvorschlägen man den Film besetzt hätte, dann würden wir und wahrscheinlich auch niemand anderes heute noch über den Film sprechen.
Ja, davon ist irgendwie auszugehen. Also zumindest eben nicht in dieser Kult, den er irgendwie auch geworden ist. Aber wir haben ja gestern auch schon geschrieben, dass der Film ja teilweise auch so ein interessanter Mix ist zwischen Kopf aus, Popcorn-Kino und absolut Dummbacken-Film in einem, was aber natürlich eben an den Protagonisten im Film liegt oder Antagonisten, was auch immer, dass das so ein skurriler Mix geworden ist, der aber doch irgendwie so viel Spaß bereitet.
Ja, der hat irgendwie so einen ganz subtilen Humor, also. Und ja, subtil und Die Hard, das ist eine wilde Kombination. Aber nein, ich finde wirklich, dass er halt streckenweise so einen relativ subtilen Humor hat, in dem er uns halt diese Dumpfbackigkeit und so immer unterjubelt und sich ja selber auch nicht darüber lustig macht. Also was ich verrückt finde, Und das ist jetzt erstmal auch ein Stück weit einfach nur Spekulation meinerseits, aber da sind ja so viele Polizeiwagen zur Verfügung gestellt worden scheinbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alles Selbstbauten waren, sondern ich würde ja mal vermuten, dass man da irgendwie mit der Polizei von L.A. dann auch zusammengearbeitet hat. Und das finde ich schon verrückt. Ich weiß nicht, ob die sich vorher darüber im Klaren waren, wie die Polizei in diesem Film dargestellt wird. Oder ob es für die dann halt L rausgerissen hat, weil sie gesagt haben, ja, da wird zwar viel Inkompetenz gezeigt, aber es wird ja auch gezeigt, dass wir so Leute haben, die richtig mit Herzblut dabei sind und so. Und dann unterstützen wir euch trotzdem.
Ja, aber es ist interessant, wie inkompetent so in 80er-Jahre-Filmen die Polizei immer mal wieder gezeigt wird. Also ist ja nicht der einzige Beispiel jetzt hier. Also das hatte ich auch schon, wir hatten das schon teilweise in Filmbesprechungen oder mit Gregor hatten wir da häufiger schon mal drüber gesprochen, dass die Polizei immer wieder irgendwie so talentfrei dargestellt wird.
Ja, das hast du nett ausgedrückt, ja.
Aber im Original, also man hat auch bei der Synchro einiges wieder sich so ein bisschen zurechtgedreht, denn im Original, im Amerikanischen eben in der Grundversion eben, sind alle Terroristen eigentlich zum Großteil deutsche Terroristen. Also die bezeichnen sich auch selbst als Radical West German Volksfrei Movement. Und das Schlimmste ist, also das Schlimmste ist da noch dabei, dass man auch in der Originalversion so deutsch gesprochene Sätze dabei hat, die aber extrem schwere Grammatik und Wortfehler aufweisen. Zum Beispiel habe ich mir jetzt nicht extra angehört, aber ist eben so dokumentiert. Gruber sagt zu Karl irgendwie, schieß dem Fenster. Also es klingt halt deutsch, aber gibt keinerlei Sinn vorne und hinten.
Schieß dem Fenster, schön. Weshalb ich gerade auch sehr lachen musste, ich habe gerade gesehen, dass der Asiate aus der Gruppe, dass der halt auch tatsächlich den Namen Uli trägt.
Ja.
Also selbst der soll uns offensichtlich als Deutscher verkauft werden.
Ja, der Afroamerikaner heißt ja auch Theo.
Ja.
Ja, also der Film nimmt sich ja allein von der Ausgangslage schon selber nicht so ernst. Das macht ihn natürlich aus der heutigen Sicht auch noch sehr erträglich, sehr cool und eben auch zu dem, was er geworden ist, weil das ist auch, glaube ich, einfach so ein Ding hier von John McTiernan.
Ja, also deswegen. Nee, ach, aber das ist schon lustig. Und ja, ne, wie du schon sagst, ne, im Zuge dessen, dass unsere deutschen Terroristen dann zu europäischen Terroristen werden, wird ja dann aus Hans Gruber Jack Gruber, aus Karl wird Charlie. Und das ist halt so ein Ding, was in dem Film einfach, ja, zumindest an einer Stelle so gar nicht funktioniert, weil sich ja John am Anfang so ein paar Infos und so, die er mitbekommt, halt auf seinen Arm kritzelt und unter anderem schreibt er da sehr eindeutig Karl drauf. Er schreibt da nicht Charlie drauf, aber naja.
Ja, das sind so die üblichen Filmfehler. Im Vorfeld hatte ich mir auch überlegt, also wenn man natürlich sich so ein Bild von Stirb langsam vor Augen ruft, auch ohne den Film zu sehen, dann hat man ja in der Regel auch Bruce Willis vor Augen, wie er ja dieses sein Schmuddelunterhemd da anhat. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie kommt es denn eigentlich dazu? Was aber im Film ja irgendwie ja gezeigt wird, denn er befindet sich ja quasi so im was das Badezimmer oder in der Umkleide oder in dem was auch immer das sein soll und zieht sich gerade auch um für die die Party so ein bisschen.
Ja. Ja, wobei ich sagen muss, das fand ich auch lustig bei der Szene, die hinterher kommt, wenn er dann mit Jack da den Dialog hat, wo er vermeintlich ja noch glaubt, dass Jack halt einfach eins von den Geiseln wäre, dass er ja irgendwie dann auch noch sagt, so, ja, das könnte ja jetzt eigentlich nur noch lächerlicher werden, wenn ich auch noch die Hose ausziehen würde. So, ne? Ja, ich sag mal, wenn er da in Unterbuchse rumgelaufen wäre, das hätte dem Ganzen dann nochmal eine ganz eigene Richtung gegeben.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja hier als Hauptantagonist Alan Rickman. Sein Charakter Hans Gruber ist ja auch nicht unbedingt in allen Facetten die hellste Leuchte, aber absolut brillant dargestellt.
Ja, der ist halt einfach wirklich bis zum Abwinken arrogant. Also ich sag mal, ich glaube, er ist schon eine sehr helle Leuchte. Leuchte, aber er hält sich halt auch einfach für noch viel heller, als er tatsächlich ist.
Ja, das kommt natürlich noch dazu, aber ja, Alan Rickman, also er hat ja so in der damaligen Zeit eher so Bösewichte gespielt, bis das dann so einen leichten Twist zumindest so leicht mit Harry Potter bekam. Also er hat ja einiges früher gespielt, was so in eine ganz andere Richtung geht. Klar, Galaxy Quest hat er einen guten Charakter gespielt, aber davor, wenn man mal an Robin Hood zurückdenkt oder solche Klamotten, also da ist es halt immer irgendwie so, ja, der richtige Fiesling gewesen, aber auch immer so ein bisschen psychopathisch und dem Wahnsinn nahe.
Ja, und halt, ne, weil es einfach Alan Rickman ist, halt auch immer mega charismatisch, ne? Und
ja.
Es waren halt immer Bösewichte, die man einfach so richtig gerne gehasst hat. Und ne, das ist ja so die Qualität, die ein guter Bösewicht in so einem Film halt auch einfach haben muss, dass man sagt, boah, ist der scheiße, so dem wünsche ich eigentlich nur Schlechtes. Und ich sag mal, der gute Alan hat's ja in dem Film, hat es ihn ja dann hinterher auch erwischt. Und ich sag mal, da finde ich ja auch sehr cool, dass dieser Schreck, den er hat, als er dann runterfällt, dass der ja tatsächlich nicht gespielt ist, weil man ihm in der Szene ja gesagt hat, so, ne, wir machen jetzt Countdown, so ähnlich wie wir, bevor wir die Folgen aufnehmen. So, wir machen den Countdown und man hat ihn aber quasi nicht auf null losgelassen, sondern auf 1. Sodass er also tatsächlich schockiert war, als er darunter gefallen war, gefallen wurde.
Ja.
Und deswegen, ne, da er, so großartig er im Film spielt, in der Szene musste er quasi nicht spielen.
Ja, ich habe ihn gestern auch so ein bisschen verglichen, so rein wie sein Auftreten ist und von der Art der Schauspielerei vergleiche ich ihn sehr gerne mit Gary Oldman, der ja in so eine ähnliche Richtung geht. Also auch psychopathisch Bösewicht-Veranlagung, aber kann eben auch sehr charismatisch gute Charaktere spielen. Auch da das Beispiel Harry Potter.
Ja, was ich halt bei beiden auch einfach cool finde, ist, und ja, zwischendurch ne, unser Hans-Jack bricht das in Die Hard zwischendurch immer mal, aber dass das grundsätzlich halt, wenn die Bösewichte spielen, dann auch immer so ruhige Bösewichte sind. Weißt du, weil rumschreien und für Angst und Schrecken sorgen kann jeder, ne? Aber dadurch die Leute verunsichern, dass man einfach so ruhig ist und sich so gar nicht aus der Ruhe bringen lässt, das ist halt nochmal eine ganz andere Qualität. Und wie gesagt, da brilliert Alan Rickman auf jeden Fall. Ne? Also wenn dann auch mal Szenen sind, wo er halt gar nicht spricht, sondern einfach Leute einfach nur halt so quasi mit Blicken tötet. Das hat schon was für sich. Gut, wenn er sagt, schieß dem Fenster, dann ist natürlich.
Ja, also.
Wobei, das hätte ich schön gefunden, wenn sie das in der deutschen Version einfach drin gelassen hätten. Diese falschen Sätze. Weil dann hätte es auch nochmal viel mehr Sinn ergeben, dass Charlie ihn dabei dann erstmal so mit so einem Fragezeichen anguckt.
Ja.
Sagt, so, was erzählt der da?
Ja, spannend fand ich auch irgendwie, man sieht zwischendurch hier dieses Fernsehinterview, wo dieser Experte das Ganze als Helsinki-Syndrom bezeichnet, meint aber eigentlich das Stockholm-Syndrom.
Ja, das ist schon lustig. Aber ich muss sagen, ein Fehler, über den ich in dem Film die ganze Zeit gestolpert bin, und das ist noch nicht mal ein Übersetzungsfehler, ich weiß nicht, wo dieser Fehler herkommt, ist, dass ja die Ex-Frau, also ja, die sind ja nur, glaube ich, getrennt, aber so quasi die Ex-Frau von John, die wird ja immer Holly Gennaro genannt. Und zwischendurch, sie buchstabiert den Namen, glaube ich, sogar an irgendeiner Stelle mit A. Aber an der Bürotür, vielleicht ist das auch wieder so ein subtiler Gag, da steht nicht Gennaro, sondern Gennaro mit 2 E.
Und klassischer Filmfehler.
Ja, wie gesagt, also so komisch, wie der Film manchmal ist, weiß ich halt gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Fehler ist oder ob man uns damit sagen wollte, ja, diese Firma ist halt einfach so oberflächlich und und so eine Frau wird da einfach so unterschätzt, dass die sich halt nicht mal die Mühe machen, ihren Namen richtig zu schreiben und wahrscheinlich auch nicht richtig zu lernen, keine Ahnung.
Vielleicht konnten sie es auch nicht anders. Also ich meine, ist ja eine asiatische Firma irgendwie, also der Chef zumindest. Und ja, vielleicht ist es einfach ein Fehler gewesen. Weil,
ja, ich sag mal. Vielleicht. Oder sie hatten, als sie die Buchstaben da, als sie die Namen an die Türen machen wollten, vielleicht hatten sie nur noch ein E und kein A mehr. Aber das hätte man dann immer noch auf den Kopf stellen können.
Ja, wir hatten ja gestern auch noch dieses kleine Gespräch per Telegram. Wir schreiben ja immer so hin und her, eben auch mit dieser deutschen Übersetzung von einer Pistole oder Handfeuerwaffe eben, dass das immer so als Kanone übersetzt wird.
Ja, ja, das war halt auch so ein Ding, was mich irgendwie mehr beschäftigt hat, als es eigentlich gesollt hätte, als L über den Funk John dann halt ganz rührend erzählt, dass ihm ja da dieser Unfall passiert ist, dass er ja versehentlich einen 13-Jährigen erschossen hat und der halt in der deutschen Version halt eine Spielzeugkanone in der Hand hatte, die halt aussah, als ob sie echt wäre und deswegen er dann halt in Notwehr diesen Jungen erschossen hat. Und das Schlimme war, dass ich mir halt in dem Moment dann wirklich vorgestellt habe, wie der Junge so eine kleine Piratenkanone unterm Arm hat. Und ja, also das hat leider so ein bisschen die Tragik für mich aus der Szene rausgenommen. Und ich bin vorher noch nie darüber gestolpert, obwohl das ja in vielen Filmen und Serien und so immer so ist, dass dann halt irgendwelche Feuerwaffen dann als Kanone bezeichnet werden. Aber ja, das war jetzt gestern der Moment, der es dann für mich reingerissen hat.
Ja, ist auch interessant, woher das eben kommt. Also klar, im Original wird ja nicht Canon gesagt, dass man das eben 1:1 übersetzt hätte, sondern das einfach irgendwann aus irgendwelchen Filmen in den deutschen Sprachgebrauch einfach so übergegangen, dass man Handfeuerwaffe, Pistolen oder Revolver als Kanone bezeichnet.
Ja. Wobei ich ein bisschen Verständnis habe ich dafür ja sogar, weil ich gestern dann auch mal überlegt habe, ja, wie so eine richtig gute, ne, außer jetzt so Hand Feuerwaffe oder so eine oder Schusswaffe, meinetwegen noch, eine richtig gute Übersetzung für Gun, so eine 1:1 gibt es im Deutschen eigentlich auch nicht.
Ja, man versucht ja auch immer, das irgendwie so lippensynchron irgendwie zu machen. Also irgendjemand muss einfach so die Idee gehabt haben, okay, Gun könnte man auch wie Kanone eben ja so hinbiegen.
Man hat zumindest, ja gut, ne, ich sag mal, man hat zumindest dann so ein bisschen das N am Ende von irgendeinem, von der Silbe dann quasi, ja, ne, das denke ich mal auch, dass es daher irgendwie kam. Aber halt auch lustig, dass es dann so konsequent so lange weitergeführt wurde. Aber wie gesagt, ich denke mal, heutzutage würde man einfach Schusswaffe oder Pistole oder Revolver oder sonst was sagen. Da würde man es dann einfach ein bisschen präziser machen. Aber ja, wie gesagt, der Film, der hat da schon einige Schmankerl zu bieten. Und was er auch wieder zu bieten hat, spannenderweise auch wieder on und off, wie das bei Captain America schon war, dass halt auch da mal wieder so teilweise die Namen mit ja, deutschem R oder auch mal mit englischem R ausgesprochen wurden. Nicht ganz so schlimm wie bei Captain America, aber es war auf jeden Fall wieder auffällig, aber ich muss sagen, das ist jetzt, da, ja, streng genommen wäre das ein Fehler, aber das ist, finde ich, so eine liebevolle Eigenheit von Filmen aus der Zeit.
Ja, kurze Erklärung, Todd und ich haben vor einiger Zeit bei dem Podcast Grundgütiger, da haben wir so Schundfilme besprochen, den Captain America Film aus dem Jahr 1990 besprochen und der ist inzwischen auch hier im Retrocast Feed zu finden, also einfach mal in der Liste so ein bisschen runterscrollen, dann findet ihr den auch. Eine sehr lange Besprechung geworden, aber auch eine sehr, sehr lustige in vielen Facetten und ja, da haben die deutschen Synchronsprecher halt amerikanische Worte, die zum Beispiel Captain America immer so auf diese komische Art und Weise ausgesprochen. Da kamen halt so Sachen wie Captain America raus, nur als kleine Randnotiz.
Richtig, also da wurde das eher einfach gerne sehr deutsch ausgesprochen, auch bei so Wörtern wie generell oder so.
Ja, das sind so Klassiker. Als wir den Film damals gesehen haben, wir sind ja auch ständig so zusammengezuckt.
Ja. Aber das ist, wenn man mal drauf achtet, wie gesagt, ne, ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, aber wenn man mal darauf achtet, das hat man halt auch in total vielen Filmen und Serien aus der Zeit, dass dann auch eine Laura halt immer Laura genannt wird und so. Also
ja,
Oder ja. Brenda, Brenden und so.
Ach ja, da kann man drüber hinwegsehen. Das macht es irgendwie teilweise nochmal auf so eine trashige Art und Weise dann sympathisch.
Ja, es gehört auf jeden Fall dazu. Was ich halt dabei kurios finde, ist, dass es halt häufig so ist, dass derselbe Synchronsprecher oder dieselbe Synchronsprecherin das aber nicht immer falsch macht, sondern dann bei manchen Sätzen ist es dann auf einmal doch wieder ein englisches R und bei anderen ist es dann wieder ein deutsches. Und
vielleicht ja. In diesem Drehbuch, das man hat mit der Dialogregie oder sowas, vielleicht stand Captain America auch einfach mit zwei R da drin und hat das einfach im Wort wortlich einfach ausgesprochen.
Ja, entweder so oder wahrscheinlich wird sowas ja nicht unbedingt immer chronologisch aufgenommen. Vielleicht gab es auch ganz viele Takes, wo es immer falsch gesagt wurde und dann kam irgendwann mal einer ins Studio und hat gesagt, ey Leute, das wird America ausgesprochen. Und dann bei den Takes, die dann danach aufgenommen wurden, haben sie es vielleicht richtig dann ausgesprochen.
Ja, wer weiß, ein Mysterium, das wir vermutlich so schnell nicht mehr gelöst bekommen.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, aber genau, zurück zum Film. Bruce Willis natürlich quasi in seiner Paraderolle. Wir können auch an der Stelle schon mal ankündigen, dass Stirb langsam natürlich auch weiter besprochen werden wird. Also zumindest die ersten drei Teile, also den ersten hört ihr gerade und dann folgen noch zwei weitere. Ob wir dann auch noch die anderen machen, darüber wird zu diskutieren sein, aber erstmal können wir die ersten drei ankündigen. Aber John McClane ist ja auch irgendwie ein interessanter Charakter, der eigentlich auf das, was da passiert, überhaupt keinen Bock hat.
Ja, also eigentlich möchte er ja quasi so ein bisschen, ne, und da kommen wir quasi zum anderen Klassiker aus der Zeit, wie so ein Mörder möchte er eigentlich nur seine Ruhe haben und er fühlt sich zwar nicht zu alt für den Scheiß, aber er erkennt halt schon, dass er jetzt eigentlich nicht unbedingt so die Idealbesetzung ist, um so eine Geiselnahme von europäischen Terroristen zu beenden.
Macht er aber sehr gut und natürlich auch sehr unwahrscheinlich zäh. Also er bekommt ja doch einige Verletzungen ab, deswegen wird das Schmuddelunterhemd, das er ja trägt, auch immer schmuddeliger über den Film hinweg und immer roter und da kommen noch andere eklige Flecken dazu und er läuft ja auch barfuß über Glas und so. Das schmerzt übrigens sehr, wenn man das so sieht, wie auch sich die Scherben aus Fußsohle zieht. Also ja, also ist natürlich auch so ein fast klischeehafter, sehr zäher Filmheld.
Ja, es gibt ja so einige brutale Szenen in dem Film. Also bei manchen war ich auch überrascht, die hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich fand auch, die vor dem einen da irgendwie die Knie da durchschießt, der dann hinfällt und dann mit dem Gesicht in der Glasscheibe landet. Also da fand ich schon, aber wie du schon sagst, die Szene mit den Füßen, die fand ich aber selber auch persönlich unangenehmer als diese andere, doch eigentlich brutalere Szene. Und das Lustige ist ja, dass Stirb langsam auch, wenn das natürlich einfach mittlerweile natürlich ein absoluter Begriff ist, aber es ja eigentlich eine total bescheuerte Übersetzung von Die Hard ist, weil ja, Die Hard ist halt, es gibt ja so Tryhards, halt so Leute, die irgendwie Sachen einfach sehr versuchen, obwohl sie es eigentlich nicht hinkriegen. Und ich glaube, darauf ist Die Hard halt eher so ein Wortspiel und soll halt auch eher darauf hinaus, dass er sich quasi nicht runterkriegen lässt. Also eigentlich, wenn man es jetzt sehr sinngemäß übersetzt hätte, dann hätte man eher irgendwie nicht unterzukriegen oder so als Besetzung nehmen müssen, als Übersetzung. Aber da muss ich halt sagen, ja, glücklicherweise haben sie es nicht sinngemäß übersetzt, weil Stirb langsam klingt schon cooler, als nicht unterzukriegen.
Ja, so. Das stimmt. Ich habe vorhin im Vorfeld mal versucht rauszufinden, was passiert, wenn man Die Hard eben vom Google-Übersetzer übersetzen lässt und tada, es kam dabei heraus, Stirb langsam.
Ja, gut, klar. Ne? Das ist so. Aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob es diesen Begriff vorher so im Englischen schon gab, weil den Gedanken habe ich nämlich auch gestern erst tatsächlich gehabt, ob es den halt vorher schon gab oder ob es halt wirklich eher dann so eine Anspielung auf den Tryhard ist. Und ja, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden.
Ja, das mag sein. Aber insgesamt natürlich ein großartiger Actionfilm, der ja auch doch sehr spannend inszeniert ist. Natürlich auch mit so diesen typischen 80er-Jahre-Sprüchen, die McLean auch immer so ein bisschen raushaut. Also in so diesen Jahren, als so diese Filme hier erschienen sind, da hat natürlich eben auch das, was wir heute als Actionfilm verstehen, sehr geprägt.
Ja, eindeutig, eindeutig. Und wie gesagt, ne, auch eigentlich hat John McClane so ein Stück weit eine ganz eigene Form von Actionheld eigentlich etabliert. Wie gesagt, halt nicht so dieser Übermensch, der einfach in vielen anderen Filmen dargestellt wurde, und das jetzt nicht mal nur von der Physis her, weil klar, jetzt ein Arnold Schwarzenegger oder ein Sylvester Stallone, da sind natürlich auch die totalen Kanten gewesen, aber auch zum Beispiel ein Clint Eastwood, der ja nicht so eine Kante war, aber der halt als Dirty Harry, ja, letztendlich konnte dem ja trotzdem, sage ich jetzt mal, nicht viel passieren. Und so ein Held ist John McClane halt nicht, ne? Also John McClane, und deshalb macht natürlich der Titel auch absolut Sinn. John McClane ist halt so ein Held, der sich einfach nicht dadurch auszeichnet, dass er einfach jeder Situation übermächtig begegnet, sondern dass er immer auf die Fresse kriegt und sich davon aber trotzdem nie letztendlich entmutigen lässt. Also ja, genau. Spätestens bei der Füße-Szene hätte ich's ihm nicht übel genommen, wenn er aufgegeben hätte.
Ja, eindeutig. Also ja, er ist einfach ein normaler Mensch, der ja auch eben das eine oder andere selbst einstecken muss, aber sich eben nicht unterkriegen lässt und immer wieder sich aufbaut und trotzdem irgendwie das Ziel vor Augen hat, eben Unschuldige zu retten. Aber er ist trotzdem ja auch so ein bisschen Anti-Held-mäßig, denn ja, er hat eigentlich überhaupt keinen Bock. Also der ist nicht so der freiwillige Held wie andere, die so hey, ich muss jetzt unbedingt helfen, so und so. Er ist halt da schon so ein bisschen anders nuanciert.
Ja, also letztendlich ne, sagen wir es mal, wie es ist, wenn nicht Holly unter den Geiseln wäre, dann wäre der Film auch sehr schnell vorbei gewesen, weil dann hätte John, glaube ich, einfach dafür gesorgt, dass er da irgendwie aus dem Gebäude rauskommt und wäre dann auch da draußen geblieben.
Ja, in den nächsten Filmen wird er ja auch immer wieder teilweise zufällig in solche komischen Sachen hineingezogen. Im zweiten Film müssen wir dann wieder über Grundgütiger sprechen. Da spielt nämlich Franco Nero eine Rolle. Hatte ich auch jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber ich glaube, den habe ich auch bei weitem nicht so oft gesehen wie den ersten Teil. Aber ja, schauen wir dann. Genau, ist aber ein absolut spaßiger Film. Also ich hatte sehr viel Freude dabei, eben dem ganzen Treiben so zuzuschauen, weil man wechselt ja auch immer wieder hin und her zwischen den Terroristen und McLean, der alle so nacheinander irgendwie auf die eine oder andere Art ausschaltet, und das ist schon sehr spaßig zu sehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ne, auch jetzt im Jahr 2023 funktioniert der einfach halt immer noch super, der Film. Also klar, der hat seine Klischees, seine End-80er Klischees dabei, aber ja, die sind ja einfach auch Teil so des Reizes von diesem Film.
Ja, eindeutig. Also wir haben jetzt über Al noch nicht so richtig viel gesprochen. Der hat ja am Ende auch irgendwie ganz gute Momente, dass er ja so einen von diesen Lappen, die so ein bisschen extrem zäh und doch ein bisschen unmenschlich viel aushalten, dann auch noch so quasi den Gnadenstoß versetzen kann. Aber auch vorher, ich mag seine Art, wie er eben agiert und auch ständig irgendwie am Funken ist hier mit John und alle anderen draußen, die halt weiter in ihrem Element sind, nämlich Inkompetenz ausstrahlen.
Ja, ich muss sagen, das mit dem Funk ist halt sowieso irgendwie so ein Ding, wo ich so überlegt habe, also, ne, wenn man jetzt diesen Film versuchen würde, heute zu machen, ich glaube, das würde, der würde schon an Handys scheitern, weil, ne, ich sag mal, das mit dem Funk ist eigentlich in dem Film so oft wirklich ein so zentrales Moment, ne, halt auch als dann zum Beispiel John McClane über Funk dann auf einmal mit Jack Ruber spricht, ohne da vorher irgendwie mit zu rechnen. Sowas hätte halt alles heutzutage, wo Leute dann nicht mit Funk unterwegs gewesen wären, sondern mit dem Handy, hätte das nicht hingehauen. Ja, man hätte dann irgendwie auch von einer unbekannten Nummer angerufen werden können oder so. so, aber so diese Dynamik, die das, die auch so diese Gespräche über Funk haben, die hätte es so nicht gegeben.
Ja, sind aber auch im Film extrem unrealistisch dargestellt. Wenn man sich so an Funk zurückerinnert, weiß man, man drückt auf das Knöpfchen, man kann dann sprechen und wenn die Gegenseite aufs Knöpfchen drückt, um mit dir zu sprechen, passiert nämlich nichts. Das Ding ist nämlich einfach nur quasi in eine Richtung. Aber im Film kommt es ganz häufig vor, dass die einander auch mitten im Gespräch unterbrechen oder so. Also das ist auch Blödsinn.
Ja, und sowas wie Funkdisziplin haben die ja sowieso alle nicht. Also ne, so ein Roger und Over und so. Nee, das gibt's ja alles nicht. Aber man muss natürlich sagen, also wenn wir an der Unrealismus-Schraube drehen wollen, dann würde ich auf die Magazine der Waffen zu sprechen kommen wollen.
Ja, mach mal.
Ne, weil da wird ja wirklich teilweise von einer Maschinenpistole, wie sie sie im Film nennen, ne, wird ja da wirklich teilweise minutenlang rumgeschossen, ohne dass auch nur einmal nachgeladen werden müsste oder so. Also, wenn in diesem Film irgendwem die Munition ausgeht, dann nur, weil es die Handlung so will. Und das will sie nicht oft.
Ja, es ist mir auch aufgefallen, dass John teilweise auch seine Maschinenpistole, sein Ding danach lädt, obwohl vorher zumindest nicht erkennbar ist, dass er irgendwo noch Magazine eingesammelt hat.
Nee, die kommen einfach so aus heiterem Himmel. Nur am Ende kommt halt dann, ne, wo er noch die zwei Kugeln dann übrig hat, da kommt dann halt mal Munitionsmangel dann prominent im Film zur Geltung, aber wie gesagt, also ich musste echt teilweise schon so ein bisschen schmunzeln, als man wirklich so minutenlang pauselos dieses Geratter gehört hat von einer und derselben Knarre und dann irgendwann bei dem Kampf dann gegen Charlie. Ja. Da ist dann die Munition dann doch mal zu Ende gewesen.
Ich hätte auch gerne die Szene gesehen, als sich John kurz vor dem Ende dann mit Panzertape so die Pistole selbst auf dem Rücken festgeklebt hat.
Ja.
Die dann irgendwie so dreimal beim Versuch runtergefallen erst noch ist oder sowas. Hat mich auch sehr gewundert, dass die auf quasi nasse Haut, die sehr geschwitzt und eklig war, überhaupt noch gehalten hat.
Ja, das war schon auch sehr kurios. Und vor allen Dingen hat er ja schon irgendwie alles darauf gesetzt, dass diese Szene genau so abläuft, wie sie abläuft, damit die Knarre da auf seinem Rücken überhaupt Sinn ergibt. Also,
ja, Gott sei Dank hat sie nicht falsch rum hingeklebt, sonst hätte das auch nicht funktioniert. Ja, aber das sind natürlich so Logikfehler, die man in so einem Film am besten gar nicht stellen sollte.
Nein. Und wie gesagt, das würde ich auch immer noch ähnlich wie Teile der Übersetzung und so, würde ich einfach so unter so liebevollen kleinen Unsinn packen. Genauso wie der finale Moment quasi von unserem L, wo er endlich seine Ballerhemmung überwindet, sage ich mal, und dann doch endlich mit Charlie wieder jemanden erschießen kann.
Ja. Aber, auch seine Wildwest-Revolver, den er dabei hat.
Ja, ne, also das ist moralisch irgendwie dann auch so ein bisschen fragwürdig gewesen, aber irgendwie hat man sich trotzdem für ihn gefreut.
Ja, schon. Ja, also auch bei der Szene, als eben die Pistole hier auf dem Rücken festgeklebt war, wenn das ein weiterer Phantomkommando-Film gewesen wäre und dieser Mensch wäre Arnie gewesen, ich glaube, dann hätte er keine normale Handfeuerwaffe auf dem Rücken gehabt, sondern vermutlich eine Panzerfaust oder so.
Ja, irgendwie so, oder eine Minigun.
Ja.
Ja, also das schon. Aber wie gesagt, auf jeden Fall geiler Film. Viele Explosionen. Es ging viel Glas zu Bruch. Ne? Schießt dem Fenster. Ne? Und wie gesagt, sehr. Ich war doch tatsächlich überrascht, wie viel Blut doch dann immer mal wieder zu sehen war. Weil das haben wir natürlich auch gerne mal in 80er-Filmen, dass zwar irgendwie hunderte Leute erschossen werden, aber irgendwie kein Tropfen Blut fließt. Es wird geschossen, die zucken dann und fallen zu Boden und Häufig war es das dann.
Ursprünglich war das auch hierzulande ein FSK 18 Film. Der wurde dann für die Veröffentlichung eben auf VHS, DVD und so auf FSK 16 gekürzt. Und das, was man heute eben als die FSK 16 Variante kennt, ist die ungeschnittene ursprüngliche FSK 18 Variante.
Ja, das war ja auch oder ist ja auch häufig heutzutage so, dass dann Filme, die damals indiziert waren oder ab 18 oder so, dann halt doch sehr nachsichtige Alterseinstufungen bekommen. Vielleicht hat die Alterseinstufung der VHS-Version, ich weiß nicht, ob es im Kino auch so war, aber vielleicht hat die auch davon profitiert, dass aus Yippie-Ki-Yay Motherfucker ein Yippie-Yay Schweinebacke gemacht wurde.
Genau. Ja, ach gut, das ist ja auch so ein Spruch, den hat jeder von uns irgendwie im Kopf. Also wenn man irgendwie an Stirb langsam denkt und dann hat man ja hier Yippie-Ki-Yay Schweinebacke. Und das ist ja auch später irgendwie bei den Expendables 2 auch immer mal wieder aufgegriffen worden, dieser Satz.
Ja, klar. Ja, das Lustige ist, dass es sogar eine Fernsehversion in den USA gab, in der sie diese Szene auch zensiert haben. Aber da haben sie dann halt nicht Schweinebacke draus gemacht, sondern ich glaube Mother Trucker. Was halt okay, überhaupt keinen Sinn ergibt, aber und der Hammer ist, das wird auch noch in, also offensichtlich haben sie dafür nicht Bruce Willis in irgendein Tonstudio geholt, sondern das hat irgendwer ganz anderes eingesprochen. Also du hörst halt Yippie-Ki-Yay und dann in einer ganz anderen Stimme Mother Trucker und dann geht's halt ganz normal weiter.
Wäre super, wenn es einfach so die Putzfrau gemacht hätte, ja, weil sie gerade zufällig da war. Ja.
Ich würde es nicht ausschließen.
Aber ja, es wäre vermutlich ein sehr anderer Film geworden mit Arnie, mit Sylvester Stallone oder eben auch so Burnt Reinholds, glaube ich. Wäre es vielleicht am ehesten sogar noch das geworden, was es heute ist. Aber klar, Bruce Willis hat da einfach so selbst ein Action-Denkmal gesetzt.
Auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, also ein Burt Reynolds wäre vielleicht vom Typ her noch eher so in die Richtung Bruce Willis gegangen, aber der war ja auch schon so von einer Rolle her eigentlich immer so als dieser Actionheld eigentlich besetzt, dem quasi eigentlich immer alles gelingt, so mehr oder weniger.
Ja, glaub auch vielleicht ein bisschen zu nah an der Comedy dran. Ja, so gefühlt zumindest.
Ja, wobei der ja durchaus auch so zwei, drei ernsthaftere Filme gemacht hat, die, glaube ich, nur einfach hierzulande kaum irgendwie eine Rolle gespielt haben. Aber ja, wie gesagt, ich finde den schon auch so wirklich, wirklich optimal besetzt. Also auch die Holly von Bonnie Bedelia also im Englischen auch gesprochen, aber ist da auch wirklich, wirklich überzeugend. Nur die haut auch einen Satz raus, auch da ist wieder der Film an sich schuld, den ich auch sehr interessant finde, weil als Charlie dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Charlie war oder ob es Jack war. Auf jeden Fall, als einer der Terroristen quasi zurückkommt und voll in Wutanfall hat, ja doch, ich glaube, es war Charlie nach der Schieß dem Fenster-Szene, wo John ja dann denen wieder entkommen ist und der dann voll den Wutanfall hat und sie dann so ganz selig lächelt und sagt, ah, das heißt, er lebt. So irgendwie so zur Weißglut bringen kann nur John die Leute. wo ich mir auch gedacht habe, so erstens mal, woher willst du das wissen, dass das nicht auch jemand anderes könnte? Und außerdem ist das ja irgendwie ein sehr merkwürdiges Lob für deinen, ich sag mal, man merkt ihr ja an, dass sie ja zwar schon irgendwie so aufgrund der Umstände sich jetzt so ein bisschen in Richtung Trennung entschieden hat, aber man merkt ja auch von Sekunde eins an, dass sie ja einfach ihn immer noch liebt und alles und bewundert und ja, das ist halt schon so, hey, ich weiß, wenn jemand einen zu Weißglut bringen kann, dann der Mann, den ich liebe.
Ja, klar, aber ja, insgesamt wirklich cooler Film, aber viel mehr habe ich persönlich jetzt auch nichts zu sagen dafür.
Nee, also ich sag mal, im Gegensatz zu anderen Filmen, die wir schon besprochen haben, auf jeden Fall uneingeschränkte Cook-Empfehlung, wenn ihr ihn schon länger nicht mehr gesehen habt oder vielleicht noch nie gesehen habt, soll ja auch vorkommen, ne, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen oder ihn halt mal wieder gucken. Ist verfügbar, wie auch die anderen Stirb langsam Teile bei Disney Plus. Könnt ihr den Film da auf jeden Fall schauen.
Ja, genau. Okay, ja, vielen Dank, Todde. Vielen Dank an alle anderen, die zugehört haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, Kai, und ciao.